Herr, wir wollen dir herzlich danken, dass wir deine Gabe empfangen haben, die Kinder, denen das Reich Gottes gehört, Herr. Herr, wir möchten dich bitten, dass jeder Tag dazu dient, dass sie auch das Ziel erreichen und dass auch dieser Gottesdienst dazu dient, dass dein Wort hineinfällt in die Herzen und Satan es nicht wieder rauben kann, sondern dass es aufgeht und sie dir folgen können, weil du sie berufen hast zum ewigen Leben. Und so segne sie und segne alle, die dazu beitragen, dass dein Reich in ihnen aufgebaut wird. Amen. So, mein Guter, du darfst wieder gehen. Die Bibel sagt ja, betet füreinander. Und ihr habt vorhin für mich gebetet, also bete ich jetzt für euch. Herr Jesus, der du unser Lehrer bist, wir müssen das bekennen, dass du gesagt hast, niemand kann sich vom Himmel etwas nehmen, es sei denn, es wird ihnen gegeben. Und das gilt auch jetzt hier für diese Versammlung zu dir hin. Wir verstehen nichts, Herr, wenn du uns nicht das Wort der Weisheit gibst, das Wort der Erkenntnis, wenn du uns nicht den Geist der Offenbarung gibst und das prophetische Wort, Herr. Ohne deine heiligen Gaben können wir die Geheimnisse des Reiches Gottes nicht verstehen. Und deshalb erbarme dich jetzt über uns und segne uns mit dem Reichtum deiner Gnade. Amen. Ehe wir über dieses Thema sprechen, was das Wort Gottes dazu bezeugt, möchte ich ein Zeugnis ablegen zu diesem Thema. Es ist sehr lange her, noch zur Zeit der DDR, da lief alles noch etwas anderes. Da konnte man nämlich auf Arbeit noch das essen, was übrig blieb. Das gibt es im Kapitalismus nicht mehr. Also habe ich Armbrot gegessen und da gab es schöne Blutwurst und ich habe sehr gerne Blutwurst gegessen und habe den Teller mir vollgeladen. Und was auch noch möglich war, obwohl die Pausenzeit bezahlt wurde, sie war Arbeitszeit, da konnten dich Leute besuchen. Da kam ein Bruder und hat mich besucht, wir haben darüber gesprochen. Der Bruder war vielleicht 2, 3 Jahre jünger im Glauben als ich. Und ich habe ihn angeboten, mit mir zu essen, er lehnte ab. Und was ich sonst nicht mache, aber in dem Fall habe ich es gemacht und das war gut, ich habe ihn gefragt, warum er denn nichts essen will. Und da sagt er, ich esse keine Blutwurst. Und da macht es bei mir Klick. Da habe ich gedacht, Moment, welches Gewissen funktioniert nicht richtig? Seins oder meins? Ist sein Gewissen zu schwach oder ist mein Gewissen zu schwach? Und als er dann wegging, bin ich zum Herrn gegangen und sage, Herr, du musst mir das offenbaren. Wer liegt falsch? Ich hatte das Gebet noch nicht zu Ende gebetet und ihr wisst, ich kann nicht lange beten. Da hat es der Herr mir gezeigt, dass mein Gewissen falsch funktioniert, obwohl ich länger im Glauben war als er. Ich bin dann nach Hause gegangen, ich weiß nicht, ob es am nächsten oder übernächsten Tag war, habe meine Familie zusammengerufen und habe gesagt, was der Herr mir gezeigt hat und dass es ab sofort in der Familie keine Blutwurst mehr gibt. Wir haben alle sehr gerne Blutwurst gegessen. Aber wenn der Herr spricht, hast du zwei Möglichkeiten. Du sagst Amen oder du tust es. Wir haben es getan und warum ich euch das Zeugnis erzähle, ist, weil ich eine Erfahrung gemacht habe. Und es gibt nämlich ein Gesetz, von dem Jesus auch spricht. Er sagt, wenn du wissen willst, meine Gedanken, dann musst du das tun, was ich sage. Erst wenn wir tun, kommen wir zum Licht. Und das, was ich euch heute erzähle, ist dieses Licht. Zu dem Zeitpunkt habe ich nicht gewusst, warum. Da habe ich nur gewusst, ich muss es korrigieren. Aber nachdem ich es korrigiert habe, hat mir Gott viele Dinge gezeigt, warum. Und das möchte ich euch heute weitergeben. was Christen über den Umgang mit Blut und Transplantation wissen sollten. Wir fangen mit dem Blut an, bitte mal die nächste Folie. Und es bleibt uns nichts weiter übrig, als bei Mose anzufangen und in der Offenbarung aufzuhören, weil wir drei Zeugnisse in der Bibel darüber haben, das Zeugnis im Alten Bund, im Neuen Bund und dann im Weltbund. Nächste Folie. Fangen wir also mit dem Zeugnis des Alten Bundes an. Ich lese es euch mal vor. Da heißt es im dritten Buch Mose, Kapitel 7, Vers 26, ihr sollt auch kein Blut essen, weder vom Vieh noch vom Vögeln, überall, wo ihr wohnt. Und im Kapitel 17, Vers 10 steht, und wer vom Haus Israel oder von den Ausländern unter euch irgendwelches Blut isst, gegen den will ich mein Antlitz kehren und will ihn aus seinem Volk ausrotten. Heute sagen die Pfarrer, kommt alle rein, ihr lieben Ausländer. Gott hat nichts gegen Ausländer, unter einer Bedingung. Ihr legt eure Kultur ab und eure Religion. Denn sie kamen aus einer Kulturreligion, wo sie Blut gegessen oder getrunken haben. Das war bei den Heidenvölkern durchaus normal. Die haben auch das Blut in den Mond geopfert. Und Gott sagt, du kannst in meinem Land wohnen, aber du tust genau das, was die Inländer tun. Wenn nicht, ist mein Antlitz gegen dich und ich rotte dich aus. So. Und hier steht noch was anderes. Gott rottet nicht nur die aus, die damals unter den Juden sowas getan haben, sondern auch die Menschen aus den Völkern, wo sie herkommen. Das heißt, das Gebot, dass wir kein Blut in uns aufnehmen sollen, gilt für jeden Menschen dieser Erde und hat nichts mit dem jüdischen Gebot zu tun. Jetzt ist natürlich die Frage, warum? Warum? Und das ist das Problem von uns Christen. Wir wissen oft nicht, warum Gott das tut. Und dann stoßen wir uns an den Geboten Gottes und sagen, das müssen wir heute anders sehen, weil wir nicht wissen, warum. Und jetzt wollen wir mal Gottes Begründung lesen, warum das so ist. Wieder im dritten Buch Mose. Denn des Leibes Seele ist im Blut und ich habe es euch für den Altar gegeben, dass ihr damit entsühnt werdet. Denn das Blut ist die Entsühnung, weil die Seele in ihm ist. Darum habe ich den Israeliten gesagt, keiner unter euch soll Blut essen, auch kein Ausländer, der unter euch wohnt. Und wer vom Haus Israel oder von den Ausländern unter euch auf die Jagd ein Tier oder einen Vogel fängt, den man essen darf, soll ihr Blut ausfließen lassen und mit der Erde zu scharren. Denn des Leibes Seele ist in seinem Blut. Und ich habe den Israeliten gesagt, ihr sollt keines Leibes Blut essen. Denn des Leibes Seele ist in seinem Blut. Wer es isst, wird ausgerottet werden. Wir finden in der ganzen Bibel nicht allzu viele Bibelstellen, wo einzelne Aussagen hintereinander wiederholt werden. Das bedeutet, dass Gott sagt, das, was ich sage, ist absolut wichtig. Denn auf zwei oder drei Zeugen hin ist etwas wahr. Die nächste Folie, jetzt wollen wir uns das mal ein bisschen näher betrachten. Nochmal im fünften Buch Mose lesen wir das genau. Allein achte darauf, dass du das Blut nicht isst. Denn das Blut ist die Seele. Darum sollst du nicht zugleich mit dem Fleisch die Seele essen. Ich weiß nicht, ob es hier überhaupt eine Diskussion gibt. So klar hat Gott zu den Menschen gesprochen. Er nennt also zwei Gründe, warum ein Mensch auf der Erde kein Blut zu sich nehmen soll. Einmal ist die Seele im Blut und das andere Mal ist das Blut zur Sühne für den Altar. Das ist Gottes Begründung, warum ein Mensch auf der Erde kein Blut in sich aufnehmen soll. Und das will ich jetzt ein bisschen erklären. Was haben diese beiden Wahrheiten miteinander zu tun? Ich fange mal mit der letzten an. Das Blut ist zur Sühne für den Altar. Das Blut ist für den Altar und damit für Gott und nicht für uns Menschen. Was hat nun der Altar und mit der Sühne zu tun. Das müsst ihr so verstehen. Wir reden hier vom alten Bund, also von dem Tierblut. Wir sind noch nicht mal im neuen Bund angekommen. Was sagt Gott? Im Blut ist die Seele. Wenn also ein Tier geopfert wurde, floss das Blut raus, wurde die Seele geopfert. Und die Seele im Blut war für den Altar. Was bedeutet das? Das könnt ihr hier unten im zweiten Buch Mose lesen. Wenn ihr das Hebopfer des Herrn gebt, um für eure Seele Sühnung zu erwirken, zur Erinnerung vor dem Herrn dienen, um Sühnung für eure Seele zu erwirken. Also, wenn ich sündige, dann lädt meine Seele Schuld auf sich. Dann bin ich vor Gott schuldig. Das bedeutet nach dem Gesetz, Gott müsste mich sofort töten. Ja, das müssen wir uns erstmal vergegenwärtigen. Damit genau das nicht passiert, muss Sühne geleistet werden. Es muss irgendwas getan werden, dass Gott mir das vergibt. Und was tut Gott? Er gibt die Seele der Tiere für meine Seele. Im alten Bund mussten hunderte, tausende Tiere geopfert werden, damit diese Seelen der Tiere für die Seelen der Juden und der Ausländer zur Sühne gegeben wird, wenn sie schuldig geworden sind. Denn ihr könnt das im Hebräerbrief nachlesen, da steht drin, wenn einer bewusst sündigt, auf zwei oder drei Zeugen hin, wird er getötet. Damit Gott nicht jeden Tag die Leute töten muss, hat er die Tiere getötet, Seele für Seele. Das ist der Hintergrund, warum Gott das Blut so hoch erachtet, weil nur im Blut die Seele ist. Die Seele ist nicht im Wasser, die ist nicht im Sand oder sonst wo, sondern eben im Blut. So, glaubt ihr, dass dieses Wissen die Leute dort draußen wissen? Nee. Merkwürdigerweise tun aber die Christen sich so verhalten wie die Heiden. Sie nehmen Blut zu sich, die anderen machen es ja auch. Daraus ziehe ich den Schluss, dass sie dieses Wissen nicht haben, was Gott hat. Dass sie nicht wissen, dass im Blut die Seele ist und Gott eine Seele braucht, damit meine Seele nicht getötet wird. Seele gegen Seele. Das ist das, was Gott im alten Bund praktiziert hat oder was die Juden praktizieren mussten, damit nicht jedes Jahr mal eine Sintflut kommt und alle Menschen, die gesündigt haben, verloren gehen. So, jetzt schauen wir in den neuen Bund. Ja. Ich lese es erstmal wieder vor, Apostelgeschichte 21. Wegen der gläubig gewordenen Heiden aber haben wir beschlossen und geschrieben, dass sie sich hüten sollen vor dem Götzenopfer, vor Blut, vor Erstickten und vor Unzucht. Ich will das im Hintergrund erklären. Ihr müsst euch Folgendes vorstellen. Bis dahin kamen ja nur Juden zum Glauben. Jetzt kommt Paulus und predigt den Heiden, also die, die Blut tranken, die mit Blut umgingen. Den Juden, die wussten das ja, dass sie kein Götzenopferfleisch, Blut, Ersticktes und denen brauchst du das nicht erzählen. Auch heute nicht. Die wissen das. Aber die Heiden wussten das nicht. Die haben weiter so gelebt. Und jetzt kamen die Juden und sagten, was sollen wir denn den Heiden noch lehren, außer Jesus liebt dich? Naja, das war wirklich eine Frage. Da haben Juden gesagt, die müssen noch beschnitten werden. Und die dürfen das nicht und Jesus. Es gab wirklich eine Diskussion, ihr könnt das nachlesen, aber die Geschichte, die haben ganz schön gestritten. Es ist ja auch nicht einfach, wenn ihr mal das fünfte Buch Mose lest, da stehen die meisten Gesetze drin, auch ganz Gesetze zwischen den menschlich, also gar nicht mit der Religion. Und jetzt war die Frage, was sagen wir diesen Leuten? Und da haben sie beschlossen, ihr könnt das mal nachlesen, was hier steht in Apostelgeschichte 15. Denn es gefällt dem Heiligen Geist und uns, euch weiter keine Last aufzulegen, nur diese notwendigen Dinge. Dass ihr euch enthaltet vom Götzenopfer, vom Blut und vom Erstickten und von Unzucht. Wenn ihr euch davor bewahrt, tut ihr recht. damit ist gesagt, dass dieses Gebot des alten Bundes 1:1 in den neuen Bund hinübergenommen wurde. Das ist nicht ganz einfach, das gebe ich zu. Der alte Bund ist komplett abgeschafft und trotzdem hat Gott verschiedene Gebote 1:1 in den neuen Bund hinübergenommen. Zum Beispiel, liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Das ist ein Gebot des alten Bundes. Ja? Wir müssen also darauf achten, wenn wir das alte Testament lesen, wurde das in den neuen Bund mit hinübergenommen, dann müssen wir es lernen. Wurde es nicht mit übergenommen, zum Beispiel in den Zehnten geben, dann können wir es auch nicht lernen. Ich will das jetzt nochmal näher erklären, warum. Hier steht dann nur drin, dass wir es machen sollen. Aber warum? Und das schauen wir uns in der nächsten Folie mal an. Also, Jesus sagt, ihr sollt mein Blut trinken. Das war ein Anstoß für die Juden. Warum trinken? Trinken zeigt uns, wir nehmen etwas in uns auf. Ihr sollt mein Blut in euch aufnehmen, denn sein Blut ist heilig. Und Paulus erklärt das auch, wie das gemeint ist im 1. Korinther 10. Da schreibt Paulus, dass wir Gemeinschaft an seinem Blut haben. Gemeinschaft bedeutet im Griechischen Anteil haben. Wir kriegen einen Teil von dem ab. Und wie machen wir das praktisch? Wir besprengen uns mit dem Blut Jesus. Dadurch bekommen wir Anteil am Blut Jesus. So, und jetzt eine Bibelstelle, die hat es in sich. Weil hier steht etwas, das ist wirklich einzigartig. Und das lese ich euch mal vor. Christus Jesus, den Gott sich als Sühnedeckel vorsetzte, durch den Glauben an sein Blut, zum Beweis seiner Gerechtigkeit wegen des Hinweggehens über die vormals geschehenen Versündigung. Diese Bibelstelle offenbart in einer Tiefe die Bedeutung des Blutes für Gott. Hier steht, dass Christus der Sühnedeckel ist. Wenn ich einen Deckel wo drauf lege, ist es nicht mehr zu sehen. Was ist nicht zu sehen? Meine Versündigung. Aber wie geschieht das praktisch? Lest mal genau, manche haben es falsch übersetzt, aber so ist es richtig übersetzt. Durch den Glauben an sein Blut. Und hier ist nicht dein Glaube gemeint, sondern Gott glaubt an das Blut seines Sohnes. Durch den Glauben an sein Blut. Gott glaubt an das Blut seines Sohnes. Und dieser Glaube deckt meine Versündigung zu. Wir könnten hoch und runter beten. Herr Jesus, vergib mir, es tut mir leid. Alles richtig. Aber wenn Gott selber nicht an das Blut seines Sohnes glaubt, deckt niemand die Sünden zu. Deshalb steht hier mit Recht, dass Gott Christus unser Deckel ist, der diese Sünden zudeckt. Jetzt will ich noch was zu dem Wort Sühne sagen. Das sind alles die Worte, die mich immer etwas ärgern, weil ich weiß es nicht. Ja, also in Griechen brauchst du nicht erklären, was Sühne ist. An Deutschen musst du es erklären, oder weiß es jemand? Also ihr könnt gerne sagen, ich weiß, was Sühne ist. Weiß es jemand? Ja. Das ist immer das Problem bei den Übersetzungen. In Lukas 18,13, die Stelle kennt ihr, die hat Luther falsch übersetzt, da heißt es, dass Gott Jesus sagt, wenn jemand zu Gott kommt und sagt, sei mir Sünder gnädig. Steht aber nicht da. Genau übersetzt heißt es, sei mir Sünder versühnt. Wissen wir immer noch nicht, was es ist, aber wir wissen, wir können auf jeden Fall erstmal so beten. Und im Psalm 78, 38 hat Luther auch falsch übersetzt, da hat er Vergebung übersetzt. Das bedeutet eigentlich bedecken. Und jetzt haben wir eigentlich hier wieder den Sühnedeckel. Ja? Sühne bedeutet, bedecke mich, Gott. Und wenn Gott mich bedeckt, dann geschieht Versöhnung mit Gott. Wenn man das Wort übersetzen will, ganz einfach, bedeutet das eigentlich, und das ist das Schöne, Gott, lass dich umstimmen. Das bedeutet eigentlich, wenn Jesus sagt, wenn jemand zu meinem Vater im Himmel kommt und sagt, sei mir Sünder gnädig, betet er eigentlich, Gott, bitte, ändere deine Meinung über mich. Ich habe den Tod verdient, ich habe gesündigt, bitte straf mich nicht. Und was sagt Römer 3? Gott straft mich nicht, weil er an das Blut seines Sohnes glaubt. Sein Glaube deckt meine Sünden zu. Er hat mein Gebet erhört, er straft mich nicht. Er ändert seine Gesinnung über mich und sagt nicht, du musst sterben, sondern ich will mich mit dir versöhnen, weil ich an das Blut der Versöhnung glaube. Gut, jetzt gehen wir in das dritte Zeugnis, die nächste, das Zeugnis des Weltbundes. Ich habe das jetzt ganz kurz gefasst, weil das ist ein riesenlanger Text, Offenbarung 18, 10, 11, 13, weil mir ja immer bloß darum geht, bestimmte Dinge zu sagen. Also es geht einmal um die große Stadt Babylon und das sind Kaufleute wie in jeder Stadt, aber Babylon geht unter und was machen die Kaufleute? Die weinen. Sie tragen Leid, nicht weil die Stadt untergeht, nee. Weil ihre Ware niemand mehr kauft. Ja, womit verdient sich denn die Stadt ihr Geld? Vieh, Schafe, Pferde, da steht noch viel mehr drin, das hat jede Stadt verkauft. Aber Babylon hat etwas verkauft, was keine Stadt verkauft hat, nämlich Seelen von Menschen. Nun ratet mal, wie man Seelen von Menschen als Ware verkaufen kann. Wisst ihr, was war? Danke für die Offenbarung. Ja, ich muss Blut verkaufen. Dann verkaufe ich die Seelen als Ware. Nun ratet mal, welche Stadt oder welches Land das erste Land ist, was mit Blut Millionen Geschäfte macht. Alles Schlechte kommt von Amerika. Die nächste Seite. Die USA führte 1919 im Rockefeller Center die erste Blutbank der Welt ein. Weil Kapitalisten vor nichts zurückschrecken, auch nicht, um mit Bluttransfusion Geschäfte zu machen. Das habe ich auf der Homepage-Seite der Focus Online gefunden. Hier reden wir nur von Deutschland. Deutschland macht 1 Milliarde Umsatz oder Geschäft, Gewinn, nicht Umsatz, Gewinn in einem Jahr nur durch Blutverkauf. Da reden wir von einem Land. Wir reden auch gar nicht von Amerika. Es geht nur ums Geld. Wie gesagt, die Kaufleute jammern nicht, dass die USA untergeht, sondern sie jammert, dass sie jetzt ihr Geschäftsmodell verloren geht, dass sie nicht mehr Gewinn machen können. So, das nächste. Es wird dann noch viel schlimmer. Es gab eine Dokumentation, ich habe die da, ihr könnt die ansehen, ich sichere mir solche Sachen von der ARD, also von einem ganz offiziellen Sender, lief in der ARD, ein 3/4 Stunden langer Film. Da wurden diese Werte gesagt. Man hatte nämlich schon lange Studien entwickelt, um rauszufinden, was diese Bluttransfusion an negativen Dingen wirkt. Das haben sie nämlich langsam festgestellt. Und das wurde also in verschiedenen Studien bewiesen und wurde den Ärzten weltweit zur Verfügung gestellt. Den Ärzten, nicht dir. Denn wenn du das liest, hast du ein Problem. Wenn du Blut spendest. Du selbst bist mitverantwortlich für das, was hier steht. Das ist nur von 1 bis 2 Blutbeutel, also eine ziemlich geringe Menge. Und jetzt werdet euch fragen, wie passiert sowas, dass die Todesrate 29% höher liegt bei den Menschen, die eine Bluttransfusion bekommen hat, als bei denen, die keine bekommen haben. Und das könnt ihr nämlich in den Filmen sehen, das haben die wirklich gefilmt. Ihr müsst wissen, bei jeder Bluttransfusion, bei jeder, wisst ihr, was da passiert? Da verklumpt das Fremdblut mit deinem Blut. Bei jeder Bluttransfusion. Jetzt kommt es darauf an, was dein Körper damit macht. Kriegst du wenig Blut, vielleicht bloß einen Beutel oder einen Halmbeutel, dann kann vielleicht der Körper das unbeschadet wegstecken. Wenn aber du so schwach bist oder mehr als ein oder zwei Beutel bekommst, dann passieren diese Dinge. Der Körper kann es nicht mehr verarbeiten und die Sterberate wächst enorm. Ich habe mal was abfotografiert, die nächste Folie. Das ist also aus dem Video. Da haben die geschrieben, auf 1000 Patienten ohne Transfusion starben 244 Tote. Auf 1000 Patienten mit Transfusion starben 309 Tote. Also 65 mehr. Die hätten also leben können, wenn sie keine Transfusion bekommen. Und das ist alles offiziell, also das könnt ihr alles im Internet selber nachsehen. Da gibt es nur Ärzte, die gehen gegen die Bluttransfusion vor. Aber glaubt ihr, dass die Erfolg haben? Warum nicht? Die Fakten sind da, die bestreitet niemand. Das ist kein Geheim. Ja, da verdienen doch die Millionäre nichts mehr dran. Wenn du sagst, stopp, kein Blut mehr. Da gibt es keine Milliardengeschäfte mehr. Das heißt, diese Leute wissen genau, dass das passiert, aber sie handeln weiter, weil das Geld wichtiger ist als das Leben. Es hat also mit Humanismus null zu tun. Aber es geht noch schlimmer. Die nächste Folie. Der Umgang mit Transplantationen. Der Kapitalist tut vor nichts zurückschrecken. Wir haben die gleiche Bibelstelle, genau die gleiche. Brauche ich euch nicht vorlesen, aber wir haben jetzt was Neues. Dieses Babylon tut nicht nur mit Blut, also mit Seelen handeln, sondern mit Körpern. Vor 2000 Jahren sieht Johannes in einer Offenbarung, dass es eine Zeit geben wird, wo man mit Körpern Millionen Geschäfte macht. Mit Nieren, mit Leber, was gerade geldbringend ist. So, jetzt bitte ich euch mal mitzudenken. Die nächste Folie. 1968, wie soll es anders sein, hat die USA den Hirntod erfunden. 1919 die erste Blutbank, 1968 den Hirntod. Versucht das mal zu verstehen. Seit tausenden Jahren gibt es Tod. Seit tausenden Jahren unterscheidet man zwischen biologischem und klinischem Tod. Diese beiden Totenarten gibt es auch in der Bibel. Ja, als Paulus predigt, mitten bis in die Nacht, nein, mache ich heute nicht, dann fällt einer runter und ist er tot oder nicht? Was meint ihr? Er war tot. Aber, was sagt Paulus? Seine Seele ist noch in ihm. Das heißt, medizinisch gesehen war er klinisch tot. Da müsste man durch Seele und Geist jetzt unterscheiden. Der Lazarus lag vier Tage im Grab und stank. Der war biologisch tot. Klinischen und biologischen Tod ist biblisch. Jetzt kommt die USA nach ein paar tausend Jahren und erfindet einen neuen Tod. Hirntod nennt sich das. Könnt ihr alles nachlesen. Es ist offiziell, es sind keine geheimen Sachen. Das Problem ist, dass die Leute gar nicht tot sind. Man könnte es bezeichnen, eine tiefe ja, wie sagt man? Bitte? Ja, Kurma, ich wollte ein anderes Wort sagen. Ja, eine ganz tiefe komischen, kurmalischen Zustand oder keine Ahnung. Versucht mal zu überlegen, passt mal auf. Nehmen wir mal an, ich wünsche es mir nicht, ich verliere meinen Finger. Komme in die Säge. Kann ich nach 3 Tagen zum Arzt gehen und sagen, hier, ich habe meinen Finger wieder gefunden, nehmen Sie mir den bitte mal an. Geht das oder geht das nicht? Bitte? Warum geht das nicht? Bitte? Weil der Finger tot ist. Es ist wichtig, dass ihr das wisst. Etwas Totes kannst du nicht an etwas Lebendiges verpflanzen. Überlegt mal. Wenn also jetzt dein Herz nicht mehr so schlägt und du brauchst ein neues, ist dieses neue Herz tot oder nicht? Es lebt noch. Wie kann ein Herz leben, wenn es von dem Toten entnommen wird? Geht praktisch gar nicht. Das heißt, die Menschen leben noch in diesem narkotischen Zustand und dann werden die Teile von ihnen auseinandergenommen. Wenn ihr diesen Bericht hört oder lest, euch fällt nichts mehr ein. Denn die machen Haufen Tests, damit die merken, dass die nichts mehr fühlen. Ihr könnt das nachlesen in der Schweiz, hört gut zu, ist es vorgeschrieben, dass die Toten eine Narkose bekommen. Bitte mitdenken. In Deutschland lässt man die Narkose weg, weil will man ja Geld sparen. Tote bekommen eine Narkose. Das ist eine Vorschrift. Und noch viele andere Dinge mehr, weil diese Menschen leben. Und wenn man diesen Bericht einer Ärztin hört, die das jahrelang gemacht hat und diese Leute auf diese Entnahme vorbereitet haben, den gibt es im Internet, könnt ihr euch ansehen, und die sitzt an ihrem Bett und beobachtet das so, und der war also, sollte in den nächsten Stunden entnommen werden, und dann nimmt er seine Arme und legt sie auf ihre Schulter. Der Tote. Und da war es bei ihr aus. Das ist ein Verbrechen. Aber wenn es ums Geld geht, dann ist es kein Verbrechen. Am lebendigen Leib werden den Menschen die Organe entnommen. Und das wird offiziell zugegeben. Dieses Wort habe ich nicht erfunden. Das so bezeichnet die USA diese Handhabung gerechtfertigtes Töten. Hitler war ein Weisheitsknabe. Was heute der Humanismus hervorbringt, nur um Milliardengeschäfte zu machen. Ja, warum habe ich das euch erzählt? Weil es Gott mir gezeigt hat. Und jetzt gab es aber etwas Zufälliges. Das habe ich wirklich nicht gewusst. Und da schauen wir uns jetzt noch an, mal die nächste Folie. Jetzt sind wir nämlich in Deutschland. Und als ich das hörte oder las, dann dachte ich, so schlimm wird es mit Deutschland sein, wenn die Christen nicht mal endlich was dagegen unternehmen. Ich lese mal vor, ihr könnt das nicht lesen, was hier steht oder kaum. Das ist also unser Gesundheitsminister, ein Homosexueller, wäre also schon eine Straftat selbst für Gott, ja, eine Gräueltat. Aber er will jetzt noch eine Gräueltat über ganz Deutschland bringen. Ich lese mal vor. Jens Spahn will jeden Bundesbürger zur Organspende machen, also alle, die ihr hier sitzt. Der Vorschlag des Gesundheitsministers sieht vor, dass in Zukunft Personen der Entnahme ihrer Organe ausdrücklich widersprechen müssten. Ansonsten würden sie automatisch zu Spendern. Das ist eine Straftat. Wenn ich dir eine Spritze gebe und du gibst mir nicht die Einwilligung, habe ich eine Straftat begangen. Kein Problem für so einen Minister. Nur denkt bitte mal mit, ihr seid 18, 19 Jahre und unterschreibe das. Zack, ja, ich habe ja unterschrieben, mir kann das nicht passieren. Dann seid ihr aber 40 Jahre. Glaubt ihr wirklich, dass euer Datensatz noch auf der Festplatte drauf ist in 40 Jahren? Dass diese Festplatte noch in dem Computer ist und dass der Computer noch dort steht, wo er vor 40 Jahren stand? Na, du kannst wenigstens denken. Nee, das heißt, nach 40 Jahren sagen die alle, wir haben nichts. Das Aufbewahrungsgesetz, wenn ich mich nicht irre, ich habe nicht nochmal nachgesehen, aber ich habe es so im Kopf, ist maximal, wenn ich mich nicht irre, 30 Jahre in Deutschland. In den Kliniken wohl bloß bis 10 Jahre. Mehr brauchen die gar nicht aufzuheben. Es gibt nichts. Und dann werden dir deine Organe entnommen, so wie sie gerade gebraucht werden. Jetzt können wir Gebet sprechen, oh Herr Jesus, ich will das nicht, bitte bewahre mich, Amen. Da habe ich an mich gedacht. Aber Nächstenliebe ist, dass ich an dich denke. Und da gibt es eine Petition, die habe ich unterschrieben, auch meine Frau, die gegen diese Gesetzesgebung, jetzt wird es ja erstmal zur Diskussion gestellt, und nie diskutiert die Politik, weil sie diskutiert, sondern weil sie ein ganz bestimmtes Ziel haben will, nämlich das Ziel. Und man kann also die Petition unterschreiben, braucht ihr bloß euren Namen, eure Mailadresse eingeben und dann geht das an diesen Minister. Sagt bitte nicht, das hat doch sowieso keinen Sinn. Vor ungefähr einem halben Jahr hat meine Frau und ich eine Petition dagegen geschrieben, dass noch mehr Moscheen gebaut werden. Zurzeit gibt es 85.000 in Deutschland, nur mal so nebenbei. Und die Moschee wurde nicht gebaut in Bayern. Die CDU hat sich geärgert, auch interessant. Aber sie wurde nicht gebaut, weil die Petition so viele Unterschriften hatten, dass die ausreichten, um dass die das nicht bauen dürfen. Wir können beten, aber das Gebet vermag viel und nicht alles. So, ich bin gleich zum Schluss. Zum Schluss stelle ich euch zwei Fragen. Eine apostolische Frage. Wisst ihr nicht, dass euer Körper ein Tempel des Heiligen Geistes ist? Wenn jemand den Tempel Gottes zerstört, den wird Gott zerstören. Denn der Tempel Gottes ist heilig, der seid ihr. Und jetzt noch eine apostolische Ermahnung zum Schluss. Bitte das nächste. Ja. Ich ermahne euch nun, Brüder, durch die Barmherzigkeit Gottes, dass ihr euren Leib hingebt als ein Opfer, das lebendig, heilig und Gott wohlgefällig ist. Das sei euer vernünftiger Gottesdienst. Unser Leib gehört unserem Gott. Nicht der Wissenschaft, nicht dein Nachbar und nicht den Kapitalisten, unseren Gott. Das werden wir nur tun, wenn das in unserem Leben geschieht. Und stellt euch nicht dieser Welt gleich, sondern lasst euch umgestalten durch die Erneuerung eures Denkens, auf das ihr prüfen könnt, was Gottes Wille ist. Nämlich das Gute, das Gott Wohlgefällige und das Vollkommene. Danke.